25 Punkte nach 13 Runden, das reicht aktuell, um die Tabelle der Admiral Bundesliga anzuführen. Weniger Zähler auf dem Konto als Tabellenführer hatte zuletzt Austria Wien 1994 nach 13 Runden. Daher gleich die Frage von User Derby-Sieger Simon nachgeschossen. Ist das die ausgeglichenste oder die schlechteste Bundesliga aller Zeiten?
Schwer zu sagen, finde ich. Also prinzipiell finde ich es ja nichts Schlechtes, wenn es so ausgeglichen ist. Also das ist ja, spricht ja für die Bundesliga, dass die Teams irgendwie gleich stark werden und nicht einer da davon zieht oder es nicht so oft vorkommt, dass jetzt da ein Team 5-0 gewinnt, was natürlich vielleicht attraktiver wäre oder lustiger zum Zuschauen wäre. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, das würde ich jetzt so nicht schreiben.
Ich gehe da auch mehr in die Richtung ausgeglichen, 10-mal lieber so und außerdem macht's ja auch, gibt's auch viel Spannung her.
Vor allem, wenn man dann auch auf nächstes Jahr blickt, wenn dann die Punkteteilung wegfallen sollte, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass sie auch jetzt schon ausgeglichen ist. Dann.
Absolut. Ich glaube auch, dass das eine das andere nicht ausschließt. Also vielleicht ist einfach im Kollektiv ist immer schlechter geworden, aber es ist trotzdem spannend, denn man kann ja auch sagen, es sind ja jetzt alle auf einem Level und vielleicht ist dann halt Salzburg in den letzten Jahren ein bisschen weiter nach unten gegangen und so trifft man sich irgendwo auch auf Augenhöhe. Das hat man auch am Sonntag so gesehen beim Topspiel Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg. Endstand 1:1 in der Merkur Arena. Juli, du warst live im Stadion mit dabei. Was hast du mitnehmen können an Stimmung, an Eindrücken aus der Steiermark?
Ja, voll. Also ich war live vor Ort. Wir haben davor auch Fanumfragen gemacht mit der Frage, weil es ja eigentlich schon Meister gegen Vizemeister war. Ging für mich eigentlich so ein bisschen darum, ob man auch am Platz sieht, wer von beiden da jetzt meisterlicher agiert oder mehr in Richtung eines meisterwürdig auftritt. Ich könnte sie jetzt nicht beantworten, muss ich sagen. Also ich finde, da war jetzt keines von den Teams jetzt irgendwie so, dass man sich gedacht hat, boah, das ist der österreichische Meister oder der könnte der österreichische Meister sein. Auch die Stimmen nachher haben irgendwie gezeigt, dass eigentlich beide, es war für beide voll okay, das Unentschieden. Und es war jetzt nicht sonderlich spannend, muss ich sagen. Also so ein schöner Herbsttag in Graz hat voll passt. Schöner Sonnenuntergang, also war sehr in Ordnung. Aber ja, also jetzt rein von der Qualität am Platz hätte, finde ich, mehr dabei rausschauen können. Gleichzeitig zeigt es aber vielleicht auch, dass sie einfach auf einem, wie vorher auch schon angesprochen, auf einem selben Niveau sind oder da ähnlich stark agieren und damit egalisieren sie sich halt auch irgendwo wieder.
Ja, auf jeden Fall. Beide durch den Europacup auch sehr anstrengende Wochen natürlich auch in den Beinen gehabt. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht von einem Fußball-Leckerbissen ausgegangen. Es war das erwartet schwere Spiel für beide Seiten. Wurde ja wirklich auch um jeden Zentimeter gekämpft. Im Großen und Ganzen geht dieses Remis aber auch vollkommen in Ordnung, finde ich.
Schauen wir uns die Szene der ersten Halbzeit an, beziehungsweise
sprechen wir ja drüber.
Anschauen können wir sie nicht. Die Wahrentscheidung zwischen Radkov und Dimitri Lavallée. Ich meine, das Tor an sich, wenn es gegeben werden würde, dann war das ein Wahnsinn. Also von Edmond Baidoo, wie er den noch aus diesem Winkel reinzimmert. Ja. Aber ist er dann abgepfiffen worden? Wie habt ihr die Szene gesehen?
Also ich muss sagen, live habe ich es gar nicht verstanden. Aber wie gesagt, vielleicht war ich auch vom Tor an sich ein bisschen geblendet, weil es eben so schön war. Und aus dem Winkel hat man jetzt eigentlich nicht unbedingt damit gerechnet, dass der da noch reingeht. Also live hat man es nicht wirklich mitbekommen, beziehungsweise auch den Warcheck und dass er sich dann selbst angeschaut hat. Damit, finde ich, hat man schon ein bisschen damit rechnen können, dass er dann doch tendenziell eher zurücknimmt. Im Nachhinein finde ich es aber auch die richtige Entscheidung. Also wenn man davon ausgeht, dass Lavallée doch noch eingreifen hätte können und dann war es ja schon ein Foul auch an ihn, dann ist es die richtige Entscheidung.
Ich glaube, wir haben sie im Vorfeld auch besprochen, so 50-50-Entscheidung.
Ah, sagen wir nicht mehr.
Ah ja, dürfen wir nicht mehr sagen. Ja, okay, müssen wir trotzdem sagen.
Wir reden nie, wir reden nur noch, wenn wir hier auf Sendung
gehen.
Hier. Ja, gibt keine Fragen, wie geht's dir, wie war's Wochenende? Das gibt's alles gar nicht mehr, wir reden immer davon.
Gibt's nur noch live vor der Kamera.
Na, wie hast es du gesehen?
Gesehen, ja, ich meine, ich habe das nur so kurz wahrgenommen, dass auf einmal der Lavallée am Boden gelegen ist, aber als der VAR das dann gecheckt hat und mir dann auch die ersten Wiederholungen gezeigt wurden in dem Sinne, ich glaube schon, dass man es als Foul auch werten kann, weil er tritt den Lavallée ja wirklich auf dem Haxen und wenn man sich die Wiederholung noch einmal weiter anschaut, dann holt er sogar eigentlich noch einmal aus, trifft ihn da aber nicht, weil der Lavallée da schon zu Boden geht. Ja, und dadurch nimmt er auch den Lavallée die Chance, dass er den Ball eventuell noch abfängt und ich glaube, den hätte der Lavallée auch noch zugestellt den Passweg. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, eh bitter für Salzburg, aber die Salzburger haben, bis auf den Radgott natürlich, eh sich nicht großartig beschwert drüber, auch ein Thomas Letsch nach dem Spiel hat es zur Kenntnis genommen, war also auch für ihn keine Fehlentscheidung, dass der Treffer zurückgenommen wurde. Und ja, als der Schiedsrichter eh noch zum Bildschirm gegangen ist, war es eh klar, dass das zurücknehmen werden. Aber Respekt, Edmond Badou, den einmal noch so reinzirkeln.
Hat ihm nichts
bringt. Bringt er nichts, aber trotzdem, ich glaube, für dich selber, dass du den noch reinbringst, das gibt dir schon noch ein gutes Gefühl.
Ja, was, aber wie schlimm ist es, wenn das Tor dann nicht gilt?
Ja, also, sicher ist nicht leibend, aber ja, ganz ehrlich, wenn du den noch reinmachst.
Dann will ich gar nicht treffen, dann hätte ich lieber auf die Tribüne geschossen. Dann geht es mir noch
aber gezeigt hat er sich ja trotzdem.
Aber da sieht man, dass du nie ein Stürmer warst. Weil wenn der Treffer dann abgenommen wird, weggenommen wird, dann tut er das so weh, dass die ganze Zeit nur an diese Szene denkt.
Du wüsstest dich jetzt noch immer erholen davon, gell?
Ja, na sicher. Ja. Sowas wird mir total anzipfen. Aber egal. Im Grunde ist er mit 0-0 in die Pause gegangen. Oh, dann Top-Start von Sturm Graz in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, ein paar Sekunden waren gespielt, 18 oder nur. Und dann dieser Treffer von Leon Krikic, ein absolutes Traumtor. Das erste Heimtor von Leon Krikic seit dem 4. April, damals gegen Rapid. Und da haben wir noch einen O-Ton vom Leon.
Ich würde jetzt mal sagen, da wo Stürmer stehen muss. Natürlich gibt es schönere Tore, aber nehme ich mit, muss ich sagen.
Drittes Saisontor von Leon Krikic. Die Taktik ist scheinbar aufgegangen.
Ja, also ob das so geplant war oder einstudiert war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wie er selbst auch sagt, das ist ihm am Ende des Tages egal. Und bin gespannt, ob da noch mehr kommt von ihm in den kommenden Wochen.
Ich glaube, einmal ganz wichtig, dass er wieder trifft. Ja. Das war irgendwie so, vor allem einmal wieder vor heimischem Publikum, den hat man so ein bisschen vergessen gehabt, kommt mir vor, dass der daheim auch Tore schießen kann. Und gerade nach diesem ganzen Hype, der Anfang des Jahres ja rund um die Person Leon Krikic so ein bisschen erzeugt worden ist, glaube ich, schon schwierige Monate hat er noch. Gerade nach diesem Nationenwechsel, wo er schon in der Kritik gestanden ist, wo sich viele gefragt haben, warum spielt er nicht für Österreich, wichtig, dass er mal wieder anschreibt.
Ja gut, bei Sturm hat Jürgen Säumel auch einige Möglichkeiten. Ich meine, da spielt der Zeitalter Charter, dann spielt der Zeitalter Melon und dann kriegt der Krikic halt nicht mehr seine regelmäßigen Einsätze. Und man muss halt auch so fair sein und sagen, die Sturmangreifer sind ja jetzt auch nicht die Torgaranten. Ja? Also bei Sturm treffen ja viele aus dem Kollektiv heraus und deswegen wird dieser Treffer ihnen auf jeden Fall Mut geben, auch wenn es jetzt höchstwahrscheinlich nicht zu 100% gewollt war.
Zu 3 Punkten hat es dann nicht gereicht, verdessen mit dem Ausgleich richtig schön der Abschluss des Belgiers und damit haben eben die Salzburger momentan 25 Punkte auf dem Konto. Ich habe schon gesagt, zuletzt weniger hat die Austria 1994 gehabt, gleich viele Punkte hatte Sturm in der Meistersaison 2010, 2011 und eine Saison danach, Fun Fact, sind 26 Punkte, war die Admira damals Erster. Ich meine, 2011, 2012 war die Admira nach 13 Runden Tabellenerster.
Ja, mit einem Punkt mehr als der aktuelle Tabellenführer. Ja.
Das waren halt noch die Zeiten, als die Bundesliga-Aufsteiger ordentlich rasiert haben.
Ja.
Aber jedes Mal aufgestiegen und sofort Volley in die Europacup-Plätze
ganz oben
eigentlich. Ja.
Und dann zweite Saison wieder ein bisschen Struggle.
Und den Abstieg gespielt.
Ja,
das war irre eigentlich. Salzburg auf jeden Fall seit dem 20. September national bereits ungeschlagen. Damals ein 0-2 gegen Sturm, seither 5 Siege und 2 Remis. 2 User-Fragen müssen wir noch beantworten. Vom Hans, Letsch, Stöger, Säumel und Helm, wessen Mannschaft spielt derzeit den enttäuschendsten Fußball?
Ich muss sagen, ich liebe diese Frage, weil sie so österreichisch gestellt ist. Ja, also weil du, man könnte ja auch fragen, wer ist gut oder so, aber nein, wir fragen natürlich, wer ist am enttäuschendsten. Ich muss sagen, ich fand gestern Salzburg dann schon überraschend ideenlos. Also da hätte ich mir schon mehr erwartet. Die wussten eigentlich gar nicht, wie sie da durchkommen sollen. Ich finde zum Beispiel diesen Zusammenstoß von Schlager und ich weiß gar nicht, wer es war, wo sie sich gegenseitig quasi aus dem Leben ausnocken, genau sinnbildlich für das Ganze. Also da sind sie sich wirklich selbst im Weg gestanden teilweise.
Also für mich ist einer der Wiener Veraner, Rapid, ja zwar Tabellenzweiter, aber trotzdem rein von der spielerischen Leistung nicht ganz dementsprechend und bei der Austria ist das ja auch mehr ein Auf und Ab, also ich gehe da bei einem von beiden Wiener Clubs mit.
Und dann schließen wir noch die Frage von FM1899 nach, bevor wir zu Rapid kommen. Welche Mannschaft steht eigentlich am unverdientesten da oben? Sturm, Rapid oder Salzburg? Ich stelle mir schon immer die Frage, also diese Tabellenkonstellation passt eigentlich gar nicht so zum gezeigten Fußball der Mannschaften. Also Sturm habe ich vor 3, 4, 5 Wochen mal das Gefühl gehabt, okay, jetzt rasieren die über alles drüber, dass die so in den Flow reinkommen. Aber das war in den letzten Wochen ja dann doch wieder anders. Und dann hast du jetzt Salzburg, die gefühlt durchgehend enttäuschend, aber halt Tabellenerster sind. Und bei Rapid, ich meine, da kommen wir jetzt dann eh zum Sprechen, das ist gerade gegen die WSG, das war eine Bankrotterklärung.
Ja.
Absolut, ja.
Im Grunde genommen, der Europacup spielt halt dann schon auch eine Rolle hinein. Ja. Du hast dann einfach diese hohe Belastung. Eh klar, das hat man sich auch erarbeitet.
Ja,
ich weiß, aber es ist auch einfach Fakt. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwer unverdient ganz oben steht, weil schließlich und endlich haben sie die Punkte ja auch gemacht. Auch wenn spielerisch bei dem einen oder anderen Club doch viel Luft nach oben
liegt. Ja, das stimmt. Man die klassische Fußballphrase, die man da einbauen kann mit, dass es das Fußball ein Ergebnissport ist. Also unverdient ist es ja dann nicht, weil sie machen es dann doch irgendwo ja schlau oder effizient, würde ich sagen, wenn du dann aus unattraktivem Fußball oder nicht dem attraktivsten Fußball irgendwie deine 3 Punkte machst.
Aber trotzdem, die Fans der jeweiligen Mannschaften sind eigentlich gar nicht zufrieden mit dem Fußball, der gezeigt wird.
Verständlich. Also es ist auch nicht so schön zum Anschauen. Also ich verstehe auch jeden Fan, der sich da jedes Mal denkt, boah, da könnte schon mehr kommen. Trübt dann vielleicht auch einfach so die Tabellensituation ein bisschen, ne? oder nimmt dir die Freude über den Sieg?
Ich glaube halt auch einfach, dass Europacup jetzt da in den letzten Jahren intensiver geworden ist. Dass du noch viel mehr leisten musst und viel mehr geben musst, dass so dann die Tanks ein bisschen leerer sind fürs Wochenende und dass dann halt spielerisch auch nicht alles zusammenläuft. Ich meine, einige Trainer sind ja dann auch immer zur Rotation gezwungen, weil es eben Verletzungen gibt oder weil auch der ein oder andere Spieler nicht bei 100% ist. Und das zerstört dann natürlich hier und da auch den Spielfluss. Und deswegen wird nicht jede Leistung jetzt vor allem im Herbst grandios sein.
Ja, dass es den Spielfluss zerstört, das sehe ich schon auch so. Aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass gerade wenn du dann als Spieler, der eigentlich auf der Ersatzbank sitzen würde, irgendwie zum Zug kommst, aufgrund der Tatsache, dass man rotieren muss, dass du dann ja eigentlich noch motivierter sein solltest. Und dann finde ich, sollte man diesen Unterschied jetzt gar nicht so stark merken, wie man es dann irgendwie doch tut.
Vor allem, wenn du den Kader so breit aufgestellt hast wie Rapid im Sommer. Und ja, ich weiß, es sind ganz viele verletzt und verstehe ja, aber trotzdem, du musst besser spielen gegen die WSG. Also das gehen wir gleich weiter.
Achso, wir reden schon über Rapid.
Ja, nein.
So. Zuschauer ich generell eigentlich.
Ja, also.
Nein, ich meine, machen wir weiter bei WSG gegen Rapid. Zuschauerbestwert in dieser Saison für die Tiroler mit 4.435 Zuschauern und die sind richtig stark aufspielende Kristallkicker, die WSG in Halbzeit 1 dominant, dann gegen Ende hin muss Rapid einfach 3 Kreuzel machen, dass die noch den Punkt mitnehmen haben dürfen.
Absolut, ja. Also die WSG hat am Ende doch noch 2, 3 Großchancen gehabt. Also die hätten da auch gut einfach gewinnen können. Und dann, glaube ich, ist für Rapid, schaut es nicht gut aus.
Nicht nur in der Schlussphase. Also auch in den ersten 15, 20 Minuten gab es da einige hochkarätige Chancen für die WSG, die der Gadler dann wieder pariert hat. Das macht vielleicht seinen kleinen Fauxpas, weil ich finde das 0-1, auch wenn Ahusu da im Vorhinein auch schon so passiv agiert, aber den sollte der Gartl auf jeden Fall haben. Danach hat der Rapid aber mal wieder vor mehr Gegentoren bewahrt. Und sonst war das von Rapid halt mal wieder weit weg von einer tollen Leistung.
Vor allem auch, wenn sie zu Toren kommen, dann ist es immer auch nur eine Einzelleistung. Mhm. Also da ist das Kollektiv bringt da die Punkte definitiv noch nicht.
Das, was bei Sturm das Kollektiv ausmacht, macht bei Rapid der einzelne Spieler oft einmal aus.
Wir gehen mal kurz die letzten Wochen durch. Ich meine, du hast natürlich da jetzt gegen die WSG diese Einzelaktion gehabt von Kara. Du hast den Freistoß gehabt von Seidel, der den Turnaround eigentlich erzeugt hat. Dann das zweite Tor von Sturm war Eigentor von Lavallee, das natürlich eher glücklich zustande gekommen ist. Der Sieg gegen Ried, das war wieder mal eine Einzelaktion von Kara und eine Einzelaktion von Wurmbrand. Mhm. Und da fällt mir halt auch schon so ein bisschen so diese Harmonie in der Offensive. Und ich glaube, die nächsten Wochen, die werden richtig heiß in Hütteldorf. Ich glaube, der Punkt war zwar das Mindeste, was du holen kannst. Und ich meine, am Ende des Tages blickst du halt immer auf die Tabelle und siehst halt Rapid auf Platz 2. Und das ist halt das Kuriose.
Ja,
die ganzen Rapid-Fans sind zwieder auf die Leistung, auf die Performance, wie man spielt, wie man sie präsentiert. Von der Körpersprache, es wird alles in Frage gestellt. Aber am Ende des Tages schaust du auf die Tabelle und du bist Zweiter. Und das ist einfach dieses Bizarre an dieser Tabellenkonstellation.
Das ist es auf jeden Fall. Ich meine, Peter Stöger hat es dann auch nach der Partie gesagt, Rapid ist in vielen Punkten, haben sie sich gut weiterentwickelt, sei es Stadion oder sei es auch mit den Mitgliederzahlen, mit denen man sich bei Rapid in den schlechten Zeiten auch sehr gerne selber pusht und, mhm. und lobt. Ja. Aber sportlich hinkt Rapid einfach nicht nur diese Saison, sondern seit Jahren hinterher. Und das ist vor allem, bei allem Respekt gegen die etwas kleineren Vereine, da stolpert Rapid ja jede Saison und öfter. Ja. Also in mindestens einer Begegnung gegen jeden kleineren Verein lassen sie Punkte liegen.
Gehen wir ein paar Inputs auch von den Usern durch. Bei uns 1899 via Twitter. Rapid spielt keinen schönen Ball, trotzdem aktuell zweiter Platz in der Liga. Ist das Stöger-Ball oder hilft die gesamte Leistungsinstabilität der Liga hier auch mit? Muss Fußball immer schön sein, wenn der Punkteschnitt von 1,8 dafür spricht?
Nein, also muss nicht immer schön sein, wenn du dann die Punkte machst. Aber ein bisschen mehr Entwicklung, finde ich, dürfte man dann trotzdem schon sehen. Also du musst jetzt da nicht jedes Mal überragend aufgeigen, aber ja, vor allem, ich finde, wenn du dann die Punkte nicht machst, dann ist es halt schwierig. Also wenn du dann nur 1-1 spielst und nicht schön spielst,
dann wird es knapp.
Das ist das Ding. Ich glaube, der Rapid-Fan gibt sich mit so einem Punkteschnitt von 1,8 auf jeden Fall zufrieden, wenn der Kampfgeist und der Einsatzwille stimmt, wenn der aber nicht zu sehen ist. Und das sind die Tugenden, mit denen Rapid auch oft in die Öffentlichkeit halt eben geht. Wenn dies nicht gegeben ist, dann ist man nicht zufrieden.
Ich glaube, es gibt Mannschaften, wo du einen schlechten Fußball eher mal in Kauf nimmst, wenn die Punkte passen. Aber ich glaube, bei Rapid ist das nicht der Fall. Du musst mittlerweile auch einen schönen Fußball spielen. Du hast das Stadion fast immer voll am Wochenende, die wollen was sehen. Und die wollen meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr sehen als nur kämpfen und rackern, stimmt, sondern einfach eine spielerische Linie erkennbar sein.
Ja, aber zumindest ist das Kämpfen und Rackern, sollten sie zu sehen bekommen.
Aber das haben wir auch in Europacup letzte Woche besprochen. Das muss die Basis sein. Ja. Aber das muss eigentlich niemanden einimpfen. Das muss ja jeder haben, wenn er für dieses Trikot im Grunde aufs Feld läuft. Aber da muss spielerisch einfach mehr her. Und das ist halt wirklich enttäuschend, was Rapid in den letzten Wochen, Monaten da abgeliefert hat. Ich weiß, wir haben am Anfang der Saison haben wir Rapid schön den Hype-Train Richtung Mission 33 geschickt. Und jetzt die Mannschaft so schlecht zu reden, ist vielleicht da ein bisschen ungut von uns. Aber andererseits ist das einfach, hat Rapid in der Saison zwei verschiedene Gesichter gezeigt.
Ich sehe jetzt auch nicht, dass wir sie großartig schlecht reden. Ganz ehrlich, wir legen da einfach auch nur den Finger ein bisschen in die Wunde ran. Mhm. Wenn Rapid eben den Anspruch hat, dass sie da oben mitmischen, dann sollen sie das auch zeigen. Aber das zeigen sie seit Wochen nicht mehr und deswegen braucht man da auch nichts schönreden.
Der Fitzger hat auf Twitter geschrieben, ich möchte eure Meinung zum Interview nach dem Spiel von Markus Katzer bei Sky Sport Austria wissen. Will man sich die selbstgemachte Probleme nicht eingestehen oder blendet man einfach gewisse Dinge aus und schiebt es auf die Verletzungsmisere?
Also ich denke nicht, dass sie was, also dass sie prinzipiell, glaube ich schon, dass sie wissen, was los ist und das, was los ist und dass es intern sicher brodelt. Ich denke, man will nach außen dann nur ruhiger wirken. Gleichzeitig, ja, finde ich, ist es dann auch nicht ganz authentisch oder transparent, die Aussagen, die er dann bringt. Also dann sag halt, ja, es ist schwierig und wir müssen was ändern und mach nicht einen auf zurückhaltend und ist eigentlich eh alles okay, weil wir sind ja Zweiter. Sondern, also ich finde, man könnte da auch einfach die Probleme ansprechen, aber entscheiden sich anscheinend dafür, dass sie es intern klären wollen, was auch okay ist.
Schließe ich mich an. Und wir haben nicht im Vorhinein darüber geredet.
Doch, haben wir schon. Sicher haben wir im Vorhinein darüber geredet.
Nein, wir reden nicht.
Nein, schau, ich meine, die Strategie ist ja ganz klar, dass du irgendwie dieses emotionale, Rapid ist ja emotionaler Verein. Es ist halt die Frage, was gibt es dann im Interviewer dann noch für Inputs, um vielleicht die Emotionen wieder rauszunehmen. Also ich glaube, da muss halt der Markus Katzer und der Peter Stöger halt, ich meine, der Peter Stöger ist sowieso ein sehr, sehr, sehr ruhiger Geselle und der da jetzt nicht auf den Tisch haut, glaube ich, vor allem bei den Medien. Ich glaube, intern kann schon anders sein, aber ich verstehe die Strategie, aber ich verstehe natürlich auch, dass diese Strategie bei den Fans dann ein bisschen Unmut erzeugt.
Voll. Also ich kann mich da an einem Interview von ihm zur Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war, erinnern vor ein paar Wochen, wo sie schon 3 oder 4 Spiele verloren hatten hintereinander, wo Markus Katz eben auch gesagt hat, ja, es ist alles okay und passt so und das ist das, wo wir hinwollen oder wofür wir stehen. Und da hat man schon auch online, also ich finde nicht, dass das den Wind rausgenommen hat. Also solche Aussagen gefallen einem Rapid-Fan ja dann auch nicht, weil damit sagt er ja nur, dass das alles okay ist und genau das wollen wir. Und dann denkst du dir, wollen wir 3 Spiele hintereinander verlieren oder wollen wir 4 Spiele hintereinander sieglos dastehen? Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich die der richtige Weg ist.
Ich glaube, man spielt ein bisschen auf Zeit, weil du hast jetzt bei den ganzen Heimspielen noch nie so diesen absoluten, dieses Pfeifkonzert gehabt. Klar, immer wieder vereinzelt Pfiffe, vor allem auch, wenn die erste Halbzeit schlecht war, auch nach der Partie das Pfeifkonzert gegeben hat. Aber es hat noch nicht diese Eskalation gehabt. Es hat noch nicht diese Eskalationsstufe gegeben in dieser Saison. Aufgrund der Tabellensituation und vielleicht spielt man da ein bisschen auf Zeit und hofft, dass die Zeit dann alles bügeln wird und Rapid wieder in die Spur findet.
Wo würdest du sagen, sind wir eskalationsmäßig gerade von 10? 6, 7?
8, 9 hätte ich gesagt.
8, 9 schon?
Oder 10, dann kracht es halt.
8, 9? Da hätte es aber das Pfeif-Konzert
gegeben. Nein. Ja, dann sagen wir 8. Dann sagen wir 7 bis 8.
Also.
Sagen wir 7 bis 8. Also von dem her.
Ich sage 5.
Fünf?
Doch, weil
was
ganz ehrlich.
Was Eskalationsstufe bei den, auf den Rängen, meine ich jetzt. Nicht,
ja,
nicht
ist ein Zusammenspiel.
Auch eher, aber das auch eher nicht so.
Dass die negative Stimmung auch überschwappt. Naja, dann sagen wir 7.
6,5.
Wir sagen 7. Wir haben uns nicht vorab abgesprochen, deswegen sind wir uneinig. Aber egal. Schließen wir die Partie ab und machen wir weiter mit dem Spiel LASK gegen den SCR Alltag. Der nächste LASK-Dreier unter Didi Küber erneut ohne Gegentor. Wie effizient kann man eigentlich sein?
Dabei war es ja unter Mithilfe diesmal, ne?
Ja.
Also war ja nicht einmal das, war ja Eigentor von Jalcin, der den LASK schon wieder den nächsten Sieg beschert hat. Unglaublich, oder? Also ich kann mich erinnern, eben noch bevor Küber war, da war jedes Mal diese Klatschen für den LASK, immer viele Gegentore kassiert und jetzt seitdem er da ist, kein einziger Gegentreffer. Wahnsinn. Also der LASK ist wieder da unter Didi Kübauer.
Voll, also ist ja eine perfekte Bilanz, die hat also 5 Spiele, 5 Siege, 7-0 Tordifferenz. Wüsste nicht, was er anders machen soll.
Der beste Saisonstart eines LASK-Trainers, also beste Start eines LASK-Trainers im Grunde.
Ich glaube auch, ein Trainer hat noch nie so schnell seine Startelf gefunden.
Ja,
jetzt gegen Alltag zum 4. Mal unveränderte 11 aufs Feld geschickt. Ja, gibt gerade wenig dran zu rütteln, ganz einfach.
Viele Gewinner beim LASK, aber ein paar Verlierer gibt es eben trotzdem. Ein Maxi Entrup, ein Sascha Kalajdzic, ein Balon Berische. Ich glaube, die sind schon beim LASK mit dem Feeling, eigentlich Startelf-Spieler zu sein. Mittlerweile eher halt nur mehr die Joker-Rolle, aber es gibt halt auch keinen Grund, wenn du immer wieder gewinnst. Und ich finde auch, die Offensive macht das halt recht gut mit Adeniran, mit Uso und Co. Dann kannst du natürlich eine Never Change a Winning Team nach diesem ganzen Motto, wird halt auch Didi Kübauer agieren. Und wenn man auf die Formtabelle der Bundesliga schaut, der letzten 5 Runden, dann ist der LASK auf Platz 1 mit 13 Punkten, Salzburg auf 2 mit 11, Hartberg auf 9, Hartberg auf 3 mit 9 Punkten, ebenso Ried mit 9 Punkten und der WRC mit 7 und Sturm mit 7 Punkten dahinter. Also da sieht man schon, in welche Richtung es geht beim LASK und wir werden heute, glaube ich, eh noch ein paar Mal über den LASK sprechen. Zum Abschluss noch die Frage von LASK 1908. Wird der LASK auch gegen Sturm Graz ohne Gegentor bleiben?
Also ich bin generell auf die nächsten 2 Spiele vom LASK gespannt. Also auswärts gegen Sturm und daheim gegen Rapid sind dann schon Gradmesser auch, muss er sich wieder zeigen können. Ich glaube, in Graz ist es schwierig, ohne Gegentreffer zu bleiben. Also ich denke, dass sie da mal eins fangen werden. Wenngleich sie trotzdem einen Sieg anfangen können.
Wird auf jeden Fall richtungsweisend.
Also ja, gegen Sturm, ich traue den LASK da schon noch einiges zu. Mein, gegen Rapid können sie sehen, das haben sie ja eh schon bewiesen. Das war ja das Bundesliga-Comeback-Debüt von Didi Kübauer als LASK-Trainer, als sie ja in Hütteldorf 2-0 gewonnen haben. Nein, ich traue das denen zu, dass sie nach Länderspielpause weiterhin noch die Null halten können.
Also, der LASK performt richtig gut und die Fans sind on fire. Athletikersport, schwarz-weißer Angriff aus Linz. Don Didi makes LASK great again. Wir machen eine Pause und dann geht's weiter mit Austria gegen den GRK.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir machen wohl weiter mit der Partie Austria gegen den GRK und wir schon gesehen habt, der Harald ist heute nicht mit dabei, der ist nämlich schon mit dem ÖFB-Team Richtung Zypern.
Der liegt in der Sonne.
Ja,
in meinem Herzen ist der Harald immer da.
Der Harald ist immer da. Und
Harald, einer von uns.
Harald ist einer von uns. Er war natürlich auch im Stadion mit dabei bei der Partie Austria gegen den GRK und hat uns seine Eindrücke auch hinterlassen.
Es war alles andere als ein Leckerbissen, den wir heute in der Generali Arena gesehen haben. Letztendlich war die Austria mit dem 2-1 Last-Minute-Sieg der glücklichere Mannschaft. Und was war das für ein Matchwinner? Damit hat wohl niemand gerechnet. Marco Ragusch erzielt das Siegtor für die Austria. Es war das erste Bundesligator von Marco Ragusch seit 1364 Tagen. Das sind 3 Jahre und 8 Monate, das ist eine gefühlte Ewigkeit. Marco Ragusch, extrem schweren Stand bei der Austria. Die Austria hat 4 neue Stürmer geholt im Sommer. Marco Ragusch hat sich trotzdem dafür entschieden, weiterhin bei der Austria zu bleiben. Hätte die eine oder andere Möglichkeit, vor allem in der zweiten Liga, gehabt. Hat sich aber entschieden, es weiter bei der Austria zu versuchen. Kommt zu, ich glaube, ist noch kein einziges Mal in der Bundesliga-Saison in mehr als 10 Minuten eingesetzt worden. Diesmal hat es funktioniert, er ist an der richtigen Stelle gestanden. Man kann ihm dazu nur gratulieren. Wichtiger Sieg für die Austria, weil es einfach jetzt nach den letzten 2 Niederlagen für die Stimmung extrem wichtig war, da mit einem Sieg in die Länderspielpause zu gehen. Ganz bitter für den GRK. Der GRK hätte sich da heute zumindest einen Unentschieden verdient gehabt.
Danke, lieber Harald, für diese Eindrücke. Das ist die Steilvorlage für uns natürlich, um ein paar Themen auch zu beackern. Beginnen wir mit der Szene der Partie, muss man ganz ehrlich sagen. 7. Minute, Alexander Dragovic gegen Ramiz Harakhadeh. User Bernd Flisser hat es eh geschrieben, warum gab es für das Brutalovic-Foul keine rote Karte? Und ich stelle mir die Frage auch, denn wenn eine rote Karte eine Checklist hätte, dann wäre hier alles abgehackt.
Absolut, also ich stelle mir die Frage ebenso und verstehe es gar nicht. Also für mich ist das ganz klar rot und ich weiß nicht, was da wahr macht, wenn nicht da eingreifen eigentlich.
Ja. Also kommen wir wieder auf den Anfang der Episode zurück, als wir reden, dass Radkow faul an Lavallee. Da greift der VAR ein und bei dem schaut er weg. Für mich unverständlich. Ich weiß nicht warum, es war was die 7. Minute. Mhm. Das hätte für den GRK auf jeden Fall einen Riesenvorteil gebracht, wenn du dann über 80 Minuten in Überzahl agieren kannst. Klare Rote, ganz ehrlich, gibt es nichts anderes.
Bein, ja, offene Sohle, Hüfthöhe, er trifft ihn.
Mordanschlag war es jetzt keiner, wie es der Ferdl-Feldhofer in der Situation eben gemeint hat. Ich verstehe schon, dass er da Haas ist. Es war ja generell für den GRK eine Partie, die schwer zu verdauen ist, mit dem späten Nackenschlag halt eben noch. Aber ja, da verstehe ich jegliche Kritik aus GRK-Seite in Richtung VAR. Warum er das nicht sieht, warum er sich da nicht einschaltet. Glaubst du, gibt es eine Stellungnahme davon? Ich glaube nicht.
Glaube ich nicht. Also
ich glaube, das ist unterm Teppich kehrt, Länderspielpause ist, passt.
Ja. Nächste Woche neues Glück. Man kann, finde ich, nur froh sein, dass Harakhadeh doch nicht mehr passiert ist am Ende des Tages. Also,
ja, generell kassiert. Gegen einen Ranftler hat er auch einen Ellbogen gefressen.
Für ihn war es kein schöner Ausflug nach Wien.
Puh. Nein, aber also total unverständlich, dass es hier nicht gleich glatt rot gibt und dann geht die Partie halt vielleicht anders aus, wenn es halt 83 Minuten in Unterzahl agieren muss gegen einen GRK, der ja auch gerade in der Anfangsphase richtig gut gekickt hat. Also das darf man nicht vergessen, sie sind eben mit dem Rückenwind dieses ersten Saisonsieges nach Wien gereist und haben schon gutes Feeling auch gleich in den ersten 20, 30 Minuten gehabt am Platz.
Ja, also haben sich sehr, sehr gut verkauft und gut gezeigt. Also hätte durchaus mehr drin sein müssen, fast für den GRK.
Ja. Mir hat der Harakhadeh, sie ist doch sehr gut gefallen auf dem Materna, dann der Ausgleichstreffer. Hat er schon noch sehr fein gemacht, der Materna, man den Wiesinger, der lässt er noch ins leere grätschen und dann lupfte ihn noch dezent drüber. War schon sehr, sehr, sehr fein für den GRK. Der wird sich auf jeden Fall noch in den Hintern beißen, dass da nichts Zählbares mitnehmen haben können.
Aber ich glaube, für die Austria auch ein ganz, ganz wichtiger Sieg, oder für Stefan Helm eigentlich, weil davor hat doch 4 Spiele nicht gewonnen. Also gerade wenn man Richtung Länderspielpause blickt, wo ein Trainerwechsel ja immer gang und gäbe ist, glaube ich, hat er sich da nochmal gut gerettet selbst.
Auch, der Klassiker bei der Austria, irgendwie so gefühlt im letzten Jahr vor der Länderspielpause.
Kurve kratzen.
Ja, da ist die Leistungskurve aber nicht ganz nach oben. Ja, also von dem her, was man natürlich auch erwähnen muss, von beiden Fanlagern super Choreos. Also vor allem die Austria, 20 Jahre, ich glaube Industry Violas, die Fangruppierung hat 20-jähriges Jubiläum gefeiert und das war schon ganz pipi fein. Also auch hier wieder die österreichische Bundesliga, die Fanszene hat sie da bewiesen, dass sie wirklich da europäische Topklasse ist.
Absolut, aber auch der GRK, sehr schön, also mein Auswärts eh, wie man es schon fast gewohnt ist, vielleicht kommentieren wir es dementsprechend gar nicht mehr so oft, weil man eh davon ausgehen kann, dass der GRK auch auswärts was zaubert und haben auch da, Stichwort zaubern, sich den Sieg herbeigewünschen mit ihrer Fan-Choreo. Also auch die war sehr, sehr schön anzuschauen.
Ja, love und beide Choreos, beide Fanlager, 10 von 10. Gefällt mir vor allem auch bei der Austria, siehst du da, wie aus dem ganzen Kamin da einfach der ganze Rauch einfach rauskommt. Ja, also das ist schon sehr detailreich, und eben beim GRK mit zaubert uns ein Sieger bei, auch sehr schön für eine Auswärtschoreo. Alle Achtung.
Also 10 von 10. 10 von 10 bekommt aber auch die Märchengeschichte von Marco Ragusch. Er wird eingewechselt und sticht als Joker in der Nachspielzeit. Noch 1360 Tagen oder 65 Tage trifft er erstmals wieder in der Bundesliga. Mhm. Wie geil muss dieses Feeling sein?
Ja, ich muss sagen, ich finde das generell eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich denke mir immer, stell dir vor, du bist Stürmer und du hast seit über 1300 Tagen kein Tor geschossen und man liest oder hört quasi seit Jahren von überall, dass er sich nicht mehr ausgeht, dass er zu schlecht ist, was der überhaupt noch da macht und. Und dann da irgendwie, und da gehen wir jetzt gar nicht auf die Verletzungen ein, aber da irgendwie jeden Tag die Motivation zu finden, sich das auch selbst beweisen zu können, okay, ich kann das noch und ich will das noch, das finde ich schon sehr, sehr stark auch.
Ich glaube, da waren sich hier auch nicht viele sicher, ob ein Marco Ragusch Bundesliga überhaupt noch einmal spielen wird. Ob das nicht eher was eine Etage drunter in Liga 2 dann ist, freue mich sehr für ihn. Also das ist sicher alles andere als Leimann nach seiner ganzen Leidenszeit, die er gehabt hat und nach jetzt über 3 Jahren ohne Treffer dann noch so spät den Siegtreffer eben für die Austria eben zu erzielen, ist sicher ein unbeschreibliches Gefühl.
Vor allem muss man sagen, er hat es im Interview nachher eh auch angesprochen, eigentlich würde er nicht spielen. Also Stefan Helm hat auch letztes Jahr gar nicht auf ihn gesetzt, war da ja nur bei den Young Violets im Einsatz, wenn überhaupt. Sprich, eigentlich ist er nur im Kader, weil man sonst nicht wüsste, wen man da gerade mitnehmen sollte. Kommt auch sonst quasi, also meistens der nie reinkommt oder wenn nur ein paar Minuten. Und das ist dann als Stürmer halt auch irgendwo schwer. Also wenn du weißt, okay, der Trainer setzt eigentlich nicht auf dich, wenn du weißt, du kriegst vielleicht 2-3 Minuten, wie sollst du dann auch zeigen, dass du noch was kannst oder auch irgendwie beweisen, dass du noch gut bist? Und dementsprechend finde ich es für ihn sehr, sehr schön, dass er das mal zeigen konnte. Und bin auch gespannt, ob er vielleicht dann doch nicht nur 2-3 Minuten am Ende immer bekommt, sondern vielleicht mal einer der ersten Einwechslungen ist.
Ich meine, ich glaube, also nach dem Sommer war es, glaube ich, sehr schwer, wenn du einfach siehst, dass die Austria an Potic holt, an Eggestein holt, auch an Kelvin Boateng holt, wo die eigentlich 3 Stürmer mal vor die Nasen gesetzt werden, die halt ein ganz klares Statement sind, du bist Nummer 4, schauen wir mal, ob du überhaupt irgendwie zu Spielzeiten kommst. Und ich glaube, der Harald hat es eh erwähnt, dass er Angebote gehabt hat da von Liga 2 Vereinen und dass er die abgelehnt hat und dass er die Chance bei der Austria trotzdem noch wahren möchte. Und zumindest jetzt für diesen einen Moment, der gehört einmal ihm. Also von dem her bin ich auch gespannt, wie es weitergeht. Frage kam auch rein von Pauli, geht Ragusch jetzt der Knoten auf? Also ich hoffe es eigentlich. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Ragusch eigentlich von der Qualität, die er mitbringt, einer der kreativsten Stürmer Österreichs momentan immer ist, weil die Entscheidungsfindung im Strafraum, da gibt es wenige in Österreich, die, glaube ich, mehr drauf haben als Marco Ragusch, aber du musst halt wieder auf dieses Level kommen, wo du schon mal warst.
Voll, also ich glaube, er ist ja auch erst 27 eigentlich, also geht sich ja alles noch aus. Ja. Ich glaube, wenn er wirklich jetzt ein bisschen zu Spielzeiten kommt und sich zeigen kann, dann könnte da schon noch wirklich noch was drin sein für ihn, ja. Kann man hoffen.
Ich erinnere mich gerne an die Ragusch-Zeiten noch beim Lasker, als ihm da so richtig der Knopf aufgegangen ist in der Bundesliga. Da hat es ihm sehr schön ausgeschaut, ihn einfach beim Fußballspielen zuzusehen. Und wie gesagt, hoffentlich kriegt er jetzt da wirklich die Kurve und kann drauf anknüpfen. Vertrag läuft im Sommer aus. Also der will sich sicher jetzt noch einmal beweisen.
FC Juniors Oberösterreich, da habe ich das erste Mal so richtig wahrgenommen in die Liga 2. Also der hat unfassbare Tore geschossen. Also wirklich, was er da aufgeführt hat in den Liga 2-Scheinen, das war fast schon abartig. Und da war irgendwie klar, dass der viel zu gut ist für diese Liga. Verletzungspech macht dann halt dann einen Strich durch die Rechnung. Aber mal schauen, ob er vielleicht da nochmal wirklich zurückkommen kann. Marco Ragusch 2:1 gewinnt auf jeden Fall die Austria. Wir reisen von Wien nach Ried, wo Blau-Weiß zu Gast war und da entwickelte sich meiner Meinung nach schon eine der emotionalsten Partien dieser Bundesliga-Saison. Sehr hitzige Stimmung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Oberösterreich-Derby war quasi zu erwarten, dass die Stimmung hitzig ist, finde ich. Also zumindest ich habe es mir erwartet, gerade weil Ried ja in der Saison alle Oberösterreich-Derbys auch gewinnen konnte. Habe ich mir gedacht, so ja, schauen wir mal, wie sie sich dieses Mal tun. Haben sogar im Cup, glaube ich, auch gewonnen gegen Union, oder sicher sogar gegen Union Gurten gewonnen. Also das war ja das näherste Derby, glaube ich, was sie haben hätten können. Also war, finde ich, vorprogrammiert, dass die Stimmung hitzig ist. Und deswegen finde ich es dann schon auch spannend, dass man da vielleicht auch zulässt, eben über diese ganze Mikrogeschicht, dass man es noch hitziger werden lässt, als es sowieso schon ist.
Mhm. Also ist im nach der Partie sehr viel diskutiert worden, hat eine Stellungnahme von Ried gegeben, für alle, die jetzt nicht wissen, was passiert ist. Ein Fan der Rieder hat das Mikro bekommen, um so ein bisschen auch die Stadion-Choreo zu planen, ein bisschen zu organisieren, weil es war ja wirklich ein Choreo über alle drei Tribünen. Blau-Weiß-Linz-Fansektor hat natürlich nicht mitgemacht, wenig überraschend, aber da hat er halt scheinbar ein bisschen womöglich ein paar nicht so korrekte Worte Richtung Blau-Weiß-Linz gerichtet, aber bin mir auch nicht sicher, ob es ist ja dann in der Nachberichterstattung auch bei uns, dass da sehr schlimme Worte gefallen sind. Ich habe jetzt ja nichts gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch das ASB-Forum durchgelesen, ich habe andere Medien durchgelesen. Ich bekomme halt immer nur diesen anderen Sager, dass halt das Scheiße sind und das war's.
Die Frage ist halt, was ist dann auch ein schlimmer Sager oder ab wann darf man nicht mehr? Im Grunde ändert es, finde ich, jetzt in der Schwere des Sagers nicht viel, ob das jetzt durch das Megafon in der Kurve durchgesagt wird oder durch das Mikrofon im Stadion. Ich meine, natürlich, Mikrofon im Stadion darf einfach aufgrund der Spielberichtsbestimmungen darf sowas einfach nicht passieren, das ist schon klar, aber meiner Meinung nach darf es durch das Megafon daneben auch nicht passieren. Also da muss man sich dann irgendwann überlegen, okay, warum ist das eine so schlimm und das andere nicht?
Irgendwo, ich würde auf keinen Fall die Moralpolizei sein. Voll. Also auf das habe ich null Bock, denn wir wissen ganz genau, wie es im Stadion abgeht. Wenn ich sehr selten im Stadion bin, ich habe es gehört, dass da sehr viel geschimpft wird. Und von dem her, es ist natürlich Vereinsseite, geht es halt nicht, dass der das Mikro hat und dann über die Stadion-Mikros das halt kundtut. Das ist eh ganz klar. Aber ich will halt auch nicht und deswegen würde ich gerne dieses Thema abhaken, weil man muss schon auch diese unfassbare Choreo mal loben, weil was da die Rieder-Fans abgeliefert haben, das war gigantisch. Also gerade über diese drei Tribünen, dann eben, was in der Kurve abgegangen ist, also wirklich, wenn wir schon über die Austria und den GRK gesprochen haben, dass das 10 von 10 war, dann war die Rieder-Choreo auch 10 von 10.
Ja, mindestens. Also ich finde sogar, man könnte sogar mehr als 10 Punkte geben.
Wie viel ist denn 10 von 10?
Ja. Doch geht. Ja. Also ich fand sie nochmal besser als die anderen zwei.
Da braucht sich auch die Blau-Weiß-Linz-Choreo nicht verstecken. Das war auch alle ihren Wert. Zu diesem Vorfall kann ich auch nicht viel sagen, weil ich halt eben auch nicht viel weiß darüber. Finde es gut, dass sich die Rieder da sofort distanziert haben und ein Statement mit einem Sorry in Richtung Blau-Weiß geliefert haben. Mehr kann ich dazu eben auch nicht sagen.
Was wir auf jeden Fall sportlich sprechen können und sagen können, dass Kingston Mutant einfach ein Baller ist. Und dann auch für die wichtigen Tore. Also diese Leihe, ich meine, wir haben glaube ich, bei unserer allerersten Einser-Konferenz war der Episodentitel Never Fall in Love with a Leihspieler. Also sowas in die Richtung. Ich glaube, das muss man den Rieder-Fans mittlerweile auch mitgeben, weil ich glaube, er bricht in Bälde viele Rieder-Herzen, wenn er dann wieder zurück muss.
Also laut Transfermarkt.at gibt es bei der SV Ried eine Kaufoption.
Eine Kaufoption oder eine Option zu einer Verlängerung?
Eine
Kaufoption. Da bin ich mir nämlich nicht sicher.
Wirklich, es steht auf Transfermarkt.at. Leider mehr Infos habe ich dazu auch nicht. Ja. Okay. Weiß halt auch nicht natürlich dadurch, wie hoch sie ist. Ja. Mhm. Kann ja auch gut sein, dass die Rieder die ziehen, aber auch nur mit dem Wissen, den verkaufen wir dann noch gewinnbringender weiter. Ja. Aber laut dem dürfen sich die Rieder-Fans da schon noch Hoffnung machen, dass er eventuell länger im Innviertel bleibt, aber keine Frage. Also 7 Tore, 2 Assists bislang in seinen ersten 13 Bundesliga-Partien, alle Ehren wert. Bringt viel mit, Speed, auch die Technik und auch den nötigen Torriecher.
RMI 96 hat die Frage gestellt, hat dieser King Mutant war das Potenzial wie einst Giacomo Vrioni als Leihspieler aus der Serie A die Bundesliga zu zerschießen und Torschützenkönig zu werden?
Also ich denke von seiner Qualität her auf jeden Fall. Ich glaube, dass es bei einem Verein wie Ried dann trotzdem schwierig wird, Torschützenkönig zu werden, weil es ja einfach auch nicht das alleroberste Ziel ist, dass du da 5, 6, 7 Tore machst und die brauchst du dann irgendwann als Torschützenkönig. Aber ich glaube, er selbst könnte das auf jeden Fall liefern, ja.
Naja, Ronny Waldo hat letzte Saison auch geschafft, stimmt, als Blau-Weiß-Linz-Kicker. Also von daher ist schon zuzutrauen, wenn der Valentino Müller nicht weiterhin halt eben trifft. Ne? Dass der dann noch immer vorne ist, das ist wild. Ja,
ich glaube, für Mutanda wäre es wichtig, dass das Ried ins UPO geht.
Ja, auf jeden Fall.
Also mehr Chancen, Tore zu erzielen, glaube ich.
Mein heißester Tipp ist noch immer Radkov auf jeden Fall. Ja. Also das schon, ja. Der hat es vermeintlich auch leichter. Als ein Mutant war vielleicht bei der SV Ried, aber ja, Chancen hat auf jeden Fall dazu. Das können auch.
YouTube-User X the Feisi hat geschrieben, nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ist Ried die Nummer 1 in Linz. Und was traut ihr den Riedern vor der Punkteteilung zu? Ohne fragwürdige Schiedsrichterleistungen, Austria und GRK, hätte man ja mindestens 4 Punkte mehr auf dem Konto.
Ja, also ich verweise immer sehr gerne darauf, aber ich habe die SV Ried von Anfang an recht weit oben gesehen. Also
Top
war
6?
In meinen Top 6 drin.
Wirklich?
Doch, ja.
Okay.
Also, ja, war für mich fast zu erwarten.
Also die Top 6 sind ja auch nur 2 Zähler entfernt. Ist ja alles drinnen für die SV Ried und sie machen es auf jeden Fall besser als ein anderer Aufsteiger in der letzten Saison.
Ja, was ist los mit dir?
Na, ich sag's schon.
Na, alles gut. Reisen wir zum Abschluss noch nach Kärnten zur Neuauflage des Cup-Finals 2025. Der WRC hat TSV Hartberg empfangen und die Hartberger nahmen 3 Punkte mit in die Oststeiermark. Ich finde, für mich ist Hartberg momentan neben dem LASK das Team der Stunde in der Admiral-Bundesliga.
Mhm. Also die haben das sehr stark gemacht. Dürfte jetzt auch funktioniert haben, dass sie am Ende dann nicht mehr den Sieg doch noch hergeben, was die Runden davor immer wieder der Fall war. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Punkte die hätten, wenn sie da auch die Punkte gemacht hätten, dann glaube ich, wären die sowieso ganz vorne mit dabei. Also dürfte für sie jetzt auch funktionieren, ja.
Für mich ist Hartberg eine wirklich homogene Truppe. Sieht man aber schon über weite Strecken der Saison. Ja, es hat immer diese späten Last-Minute-Nackenschläge gegeben. Aber ich glaube, daraus lernen die Hartberger jetzt auch Stück für Stück. Denn seit der LASK, seit diesem furiosen 3:3, haben sich die Hartberger da eigentlich nichts mehr wegnehmen lassen, großartig. In der Schlussphase und vor allem ja auch weite Strecken in Unterzahl gegen Wolfsberg dann noch dagegen gehalten. Manni Schmidt macht das für mich gerade sehr gut mit der Hartberger Mannschaft und ganz ehrlich, die sind für mich schon ein heißer Kandidat für die Top 6.
Sehe ich nämlich auch so. Vor allem, wenn Elias Havel so weitermacht, also auch hier never fall in love with a Leihspieler, aber da haben sie ja die Kaufoption für Elias Havel und der hat natürlich in den letzten Wochen auch einiges für den Marktwert getan, auf Abrufliste im ÖFB-Team, jetzt das 7. Saisontor bereits erzielt, wirklich Highspeed-Aktion von Havel in dieser Szene und ja, ich glaube, egal was ist, dem wird man in Hartberg halten und dann halt höchstwahrscheinlich vielleicht gleich Volley gewinnbringend gut verkaufen können.
Bundesliga oder Ausland?
Bundesliga.
Ja? Ja. Wer greift zu?
LASK. Ich muss ihn wieder zurückkaufen.
Wobei so LASK-Rückholaktionen sind eigentlich eh nicht, kommen nicht von ungefähr.
Ja, kommen nicht so schlecht. Aber nein, also ich glaube, wie sich der entwickelt hat jetzt in diesen letzten Monaten und was der einfach für Ausstrahlung hat am Platz. Also es ist jetzt ja in Ralf Rangnick auch aufgefallen und das absolut zu Recht. Wir haben in der letzten Einzelkonferenz schon über ihn geschwärmt und ein paar Stunden später ist er dann eben auf Abrufliste genommen worden. Also ich finde es schon mega cool, was da passiert. Den Hartberg.
Ja, Riesenentwicklung hat er auf jeden Fall gemacht, der Havel. Ich meine, im Vergleich zu den ersten Runden, wo er viele hochprozentige liegen gelassen hat, macht er die jetzt halt eben, vor allem diese 1-gegen-1-Situationen oder die jetzt eben auch beim WRC, wie er da noch den Lupfer vorbei an Polster, sehenswert. Mhm. Also ist zu Recht meiner Meinung nach auch auf Abruf im Nationalteam.
Vor allem, finde ich, wirkt er in den letzten Wochen auch viel abgeklärter eben und das doch, obwohl er erst 22 Jahre alt ist. Also wirkt schon sehr routiniert, finde ich, wie er das macht.
Gefällt mir auch sehr gut. Der Daniel, 1946, hat die Frage gestellt, wieso kann Hartberg jetzt auf einmal Führungen bis zum Schluss verteidigen oder war der WRC einfach zu schlecht, um die Überzahl zu nutzen? Der WRC wieder verloren.
Wie geht's dir, Hannes?
Ja, echt gut. Aber ich meine, das Überraschende ist halt, dass der WRC gefühlt jetzt in den letzten Wochen nicht so geil performt und trotzdem ist man nur 4 Punkte hinter Salzburg.
Wenn man davor halt brav gepunktet hat.
Ja. Aber sind also der WRC halt trotzdem eigentlich der einzige Verlierer in der Runde gewesen?
Ja, das stimmt.
Ja, ich glaube noch immer, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dieses 3:3 beim LASK, das war die die letzte notwendige Watschen, die es in Hardback gebraucht hat, damit sie sich wirklich jetzt da zusammenreißen und solche Spiele dann auch über die 90 Minuten drüber bringen.
Na, warte, Blödsinn, der wird dann noch das 2-0 hergeben. Oder?
Ja, sie haben,
nein,
haben
ja nach dem 3-2.
Nein, dann das 3-3 und dann war ein 2-2, glaube ich. Ja, und dann
2-2 gegen Hardback.
Dann hat es das noch gebraucht. Ja. Also aber in Erinnerung ist einfach nur diese Lasker geblieben, weil die war so krank.
Ich denke es mir nämlich gerade, ja, weil wir haben eh vor 2-3 Wochen drüber gesprochen. Ja, Erkin Yalcin und Andrea Fetau, ich weiß eh, wer das ja, eh. Aber im Vorfeld bereden wir nicht was.
Alles im Kopf, fix nicht.
Alles gut. Dann schließen wir die Runde ab, machen wir noch eine Pause und dann geht es weiter. Mit Fuck-Ansa-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber.
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Fuck Ansa-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von treuer Zuseher 1899. Wie seht ihr die Chancen, dass Didi Küber noch diese Saison auf der Rapid-Bank sitzt?
0%.
0%.
Ja, bei mir auch. Also ich glaube, das kann er nicht machen.
Nein, das kann er nicht bringen.
Also können du das schon, aber ja. Ich glaube nicht, dass man bei Rapid jetzt das Börserl auch so weit aufmacht, jetzt um den Küber zu holen.
Ja, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass es vielleicht perspektivisch nochmal einen Rapid-Trainer, die Küber geben kann.
Ja, absolut, aber nicht jetzt.
Aber nicht jetzt.
Also das wäre komisch, wenn er den WRC verlässt und dann zum LASK geht, dann führt er in LASK Richtung Top 3 und dann geht er zu Rapid.
Und dann macht er Meister mit Rapid. Dann hat er so seine Etappen für diese Saison gemacht.
Also. Ja, natürlich. Er bringt den WRC zum Cup-Titel, holt den, keine Ahnung, vielleicht den Cup-Titel in der Saison mit LASK und dann...
Und dann Rapid-Meistertitel ganz am Ende noch.
Genau. Und dann Ausland. Dann Ausland.
Wird nicht passieren, nein.
Nein, nicht. Stefan Kirchsteiger via Instagram. Glaubt ihr, dass der TSV Hardback heuer in der Meistergruppe landen wird?
Gute Chancen.
Ich sag nein.
Ich glaube schon, aber da kommt dann eh noch eine Frage, wo wir da vielleicht nur ein bisschen detailgetreuer antworten können. NM95 via Instagram. Ist Rapid untrainierbar, wie zum Beispiel Manchester United? Also Manchester United ist halt echt untrainierbar.
Wer von uns macht das jetzt damit? Wir warten, bis Rapid 5 Spiele in Folge gewinnt und dann darf man sich die Haare erst wieder scheren.
Ja. Du. Aber der Harald macht es ja schon die ganze Zeit.
Ah, der Harald macht das schon die ganze Zeit. Wobei, der hätte das schon rasieren müssen am Anfang der Saison. Na, okay.
Harald lässt sich die Haare seit dem letzten Titel von Rapid wachsen.
Ja, aber er hat auf jeden Fall, ich glaube, der Harald hat seit einem Jahr nicht mehr beim Friseur hat er gesagt, oder?
Ja, das hat er letztens gesagt. Ja.
Mit offenen Haaren gesehen in letzter Zeit?
Ja, schon, oder?
War das nicht gut? Meistens so?
Ja, aber halt
ab und zu. Ja, Mode-Ikone.
Ich glaube, aber ihr müsst mehr ein Beauty-Content bringen.
Also wir hätten gerne ein Video mit ein bisschen Meeresluft durch seine Haare.
Ja, und so Outfit of the Day und so Get Ready with Hara Brandl und so, das sehr keine Ahnung. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Also vielleicht so dieses.
Vielleicht, wenn sich die User wünschen, dass wir es durchsetzen können.
Also fürs 20K-Special. apropos 15K-Special, wir haben das jetzt noch nicht fertig schneiden können, aber das kommt in dieser Woche. Und wenn wir schon dabei sind, dann bitte folgt uns auf YouTube, schenkt uns ein Follow, schenkt uns 5 Sterne, ein Podcatcher eures Vertrauens. Wir wollen weiterhin wachsen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 16.700 Followern auf YouTube. Das Ziel ist es schon, nächstes Jahr die 20.000 anzugreifen und dann peu à peu Richtung Ernst-Happel-Stadion-Kapazität zu gehen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wer weiß, was die Weltmeisterschaft 2026 bringt. Das ist unsere Riesenchance, einen Mega-Hype zu kreieren, oder?
So ist es. Und auf jeden Fall auch die Lola 1-App runterladen.
Genau.
Der Hannes hat versprochen, allen Kommentaren zu antworten.
Ja, nach wie vor. Habe ich ja in der letzten Woche gemacht.
Hat auch also, ganz drauf
macht das jedes Mal. Die
alles,
Mediathek,
was ihr wissen wollt, gerne reinhauen.
Die Mediathek ist halt wirklich geil. Und da das haben die Kollegen von der Technik einfach jetzt auch so cool produzieren und entwickeln können, dass man da auch wirklich in den Austausch gehen kann mit den Usern. Und das ist einfach uns ja auch ganz wichtig, dass das ein Dialog und kein Monolog ist, auch bei der ANSA-Konferenz und bei Lola 1 generell. Abschließende Frage, David Obererlacher, eure Hottakes. Welche Teams der aktuellen Top 7 verpassen das Oppo? Warum werden es sowohl Rapid als auch der WRC sein?
Frage quasi selbst beantwortet. Also ich finde, wenn du aktuell hernimmst, Salzburg, Rapid, Sturm, WRC, Hartberg, Glasgow, Austria, das sind, wären jetzt die Top 7, wird meiner Meinung nach Hartberg da nicht dabei sein und vielleicht WRC und Ried noch tauschen.
Ich schreibe es nur gerade zusammen.
Also rein vom Restprogramm her bis zur Punkterteilung hat der LASK das schwierigste Restprogramm. Durchschnittsrang 5,67.
Das ist komplett wurscht, Tontidi,
fährt drüber. Sag's noch, ich wollte es noch mal kurz gesagt haben. Ich glaube, der WRC wird das wirklich noch verpeilen.
Ja.
Ich habe so ein Gefühl.
Ich befürchte es auch,
dass außerdem der WRC... Hartberg, ich sage noch ganz kurz, Hartberg hat jetzt fast nur noch Heimspiele, gell? Die haben jetzt so viele Heimspiele im neuen Stadion, das gibt noch so einen Push.
Viele Auswärtsspiele haben auch.
Das ist jetzt Top der Push. Jedes Spiel ausverkauft den Hartberg in der Profitil Arena. Genau. So schaut es nämlich aus.
Nein, incoming.
Also meine Top 6 schauen aus. Der LASK schafft es, Hartberg schafft es. Ich glaube, dass sogar die SV Oberbayern Ried schafft. Salzburg sowieso als Tabellenführer und die machen jetzt kontinuierlich Punkte. Sturm auch. Und dann ist die große Frage, wer vom Trio WRC, Rapid und Austria schafft es noch rein? Heißt jetzt ja nicht, dass die Sechster werden oder können auch Zweiter oder Erster in diese Top 6 reingehen. Aber ich glaube, dass am Ende sie dann doch Rapid durchsetzen wird und der WRC und die Austria durch die Finger schauen.
Also ich denke schon, dass die Austria die Top 6 anpeilt.
Ja,
also
anpeilt schon.
Ja, aber auch machen werden. Ja, ich glaube schon, dass sie wollen. Also ich hoffe. Also ich sehe die Austria da schon in den Top 6.
Ja, du hast die Hartberg raus. Also
ich habe Hartberg raus und WRC raus und dafür Ried rein.
Ja, die ist ja da. Und LASK sowieso. Irgendwie gefühlt hat LASK ja sowieso jeder von uns jetzt da.
Ja, also für mich ist der LASK da drin.
Ich hätte dich am Anfang der Saison in der Top 3.
LASK hast du Top 3 gehabt?
Ja, am Anfang der Saison.
Hast du recht, Alter.
Ja, aber bist du deppert. Ich habe mal kurz schon gedacht, das wird.
Du hast es aber schon gesehen. Du hast es gesehen, dass er die übernehmen wird. So schaut es nämlich aus. Wahnsinn, Superbrain Patrick Gstettner. Das war ja, die
genau, Ansage. Superbrain Hartberg hat das 3-3, seitdem haben so viel gelernt. Oh, da war noch vor zwei, drei
Superbrain Patrick Gstettner. Punkte.
Wirklich.
Alles gut. Alles gut. So, wir müssen jetzt noch die Zwarer-Konferenz aufnehmen, also machen wir hier Schluss. Das war Einser-Konferenz Episode 62. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao, Baba.
Servus.